Da ist er schon so lange dabei. Er weiß genau, wie es geht. Er weiß, wer Gott ist. Und wenn andere wissen wollen, wer Gott ist, wie Gott so ist, dann kommen sie zu ihm. Es geht sogar so weit, dass der König ihn zum obersten Liedermacher macht. Der König macht ihn zum wichtigsten Mann der Gottesdienste, zu dem, der anderen erklärt, wie das so mit Gott läuft. Er weiß genau, wie es abgeht. Er kann allen erklären, was gut ist und was falsch ist. Ihm kannst du nichts vormachen. Und man müsste meinen, naja, dass ihn nichts aus der Bahn wirft. Asaf war der von David bestellte Gottesdienstleiter, der den Lobpreis gestaltet hat. Übrigens, für alle die, die so Schwierigkeiten haben mit dem Singen, damals haben die fast nur gesungen im Gottesdienst. Daraus bestand der Gottesdienst. Und Asaf würde heute irgendwo da wahrscheinlich am Keyboard sitzen und würde seine von ihm geschriebenen Lieder singen. Und wir würden zuhören, damit wir wüssten, wie das so mit Gott läuft. Wir würden kommen, um seine Lieder zu hören. König David sagte, Mensch, Asaf, du bist der Mann. Er ist ja auch aus einem besonderen Geschlecht, er ist Levit. Das ganze Geschlecht, alle Nachkommen von Levi, waren dazu bestimmt, Lehrer zu sein. Und er war der Levit unter David. Wenn wir manchmal uns so Psalme anschauen, dann schauen wir, oh, es ist ein Psalm von Asaf, nicht von David, und dann halten wir das so für zweitklassig. Asaf war mit Sicherheit viel näher an Gott dran als David an vielen Momenten seines Lebens. Der hat es genau genommen. Der wusste, wie es geht. Und im Psalm 73 sagt er Folgendes. Für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reines Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Es lief nicht gut in seinem Leben und er macht da ein Lied draus. Man muss sich das bewusst machen, was hier abgeht. Das war ein Lied, das er geschrieben hat, damit es alle singen. Wie kurz Asaf davor war, komplett auszurutschen. Er sagt, ich aber wäre fast mit meinen Füßen ausgeglitten. Da gehört was dazu. Oder? Also wir bewundern doch auch diese Leute, diese Frauen und Männer, die man manchmal auch im Fernsehen sieht, die die Seele füllen und wo alle hingehen und sagen, Mensch, jetzt erklär mir bitte, wie das so läuft mit Gott. Und dann sind wir manchmal entsetzt, wenn dann plötzlich irgendwas rauskommt. Wenn man dann plötzlich hört, oh, da sind die Füße ausgeglitten. Wir hätten das so gern, oder? So Vorbilder, die nie straucheln, wo alles immer glatt gehen, weil wir uns das für unser Leben ja auch irgendwie wünschen, dass wir, wenn wir uns mal für eine Sache entschieden haben, dass wir dann auch dranbleiben und dass das dann so gleichmäßig und gut läuft. Hin und wieder könnte uns ja auch die Sorge befallen, dass es nicht so ist wie in dem Lied, das wir gerade gesungen haben, dass Gott uns liebt und zwar uneingeschränkt. Dann befällt uns so die Angst, naja, es könnte ja sein, dass es Gott doch nicht gut mit mir meint und dann habe ich auch noch Fehler gemacht. Jetzt könnte man ja auch vielleicht denken, Asaf, naja, guck dir mal an, was hast du denn überhaupt getan? Und dann schaut man sich vielleicht die 10 Gebote an oder überhaupt die Gebote, die es so gab und dann würde man für das, was Asaf hier beschreibt, gar kein Gesetz finden. Zumindest keins, was so eindeutig ist. Vielleicht so irgendwas, verlange nicht nach des nächsten Weibes, dass du vielleicht denkst, oh, die ist schön, die hätte ich gern, oder der ist schön, den hätte ich gern. Was Asaf hier getan hat, war ja gar nicht so klar zu finden. Asaf erklärt es im nächsten Vers, er sagt, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Also was ist hier los? Da ist nicht so eine klare Gesetzesübertretung. Der hat nicht vergessen, den Zehnten ins Haus Gottes zu tragen, oder der hat nicht vergessen, Gott zu lieben. Dem gingen nur all diese Leute auf den Nerv, die störten ihn, denen es so verdammt gut geht. Die so alles hatten. Ich kann das gut nachvollziehen. Extrem gut nachvollziehen. Wisst ihr, wann mir das so geht? Wenn ich irgendwie Wehchen habe und nicht joggen gehen kann. Habe ich auch schon das eine oder andere Mal erzählt. Dann kann ich nicht joggen gehen, weil mir das Knie wehtut oder der Fuß. Irgendeine Verletzung hat man als 52-Jähriger ständig. Und dann fahre ich mit meinem Auto und denke, heute konntest du nicht joggen gehen. Und dann komme ich an eine Ampel und dann joggt da irgendwer an mir vorbei. Und dann denke ich innerlich, lieber Gott, wieso darf der jetzt hier langlaufen? Ich gönne dem ja keine Verletzung. Der muss ja nicht von mir aus direkt sterben. Aber der muss doch jetzt nicht gerade hier langlaufen. Dann nervt mich das, dass der was hat, was ich nicht habe. Und das ist dann auch noch vor meiner Nase. Ich sehe das dann. Vor ein paar Wochen habe ich hier die Predigt mitgebracht von der Hanna. Da war das ja ein bisschen ähnlich, aber auch ganz schön anders. Bei der Hanna war es ja so, die bekam keine Kinder. Und dann war das so, dass sie aber sich natürlich nur vollständig fühlen konnte. Und man war in der damaligen Gesellschaft nur dann vollständig, wenn man Kinder hatte. Und dann kam diese Panina, die Nebenfrau von ihrem Mann, und schmierte ihr das auch noch regelmäßig aufs Brot. Der oder andere, der da war, erinnert sich vielleicht. Das führte bei ihr dazu, dass sie nichts mehr essen konnte. Bei Asaf, schauen wir uns gleich auch noch mal genauer an, führt es dazu, dass er Schmerzen hatte. Nicht, weil er etwas hatte, wodurch er sich vollständig fühlen konnte. Als Levit hat man im Tempel, man war versorgt. Besser konnte es einem gar nicht gehen zu der Zeit, als Levit zu sein. Weil das Geld, was in den Tempel kam, war dazu da, die Leviten zu versorgen. Der hatte, was er brauchte. Dem ging es gut. Der war auch nicht krank. Der hatte nichts zu beklagen. Außer, dass die anderen was hatten. Und es sich gut gehen ließen. Manchmal wünscht man sich doch, dass Gott eingreift, oder? Wenn da so einer irgendwas macht und dann geht es ihm auch noch gut dabei, dann wünscht man sich doch, dass Gott jetzt mal da eingreift und draufhaut, oder? Dass Gott mal dem eine Watschen gibt. So mancher wünscht sich das vielleicht jetzt bei dem Putin. Da kursieren ja so Gerüchte. Hoffentlich ist er schwer krank. Hoffentlich stirbt er bald. Gut, gibt es vielleicht auch objektive Argumente, aber ne, man wünscht sich so, oh, guck mal, mit seinem feisten Gesicht, so sagt das hier auch Asaf, lassen Sie sich gut gehen. Denn keine Qualen haben Sie. Wohlgenährt ist Ihr Leben. In der Mühsal der Menschheit sind Sie nicht. Und Sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt Sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen ihres Herzens. Sie höhnen und sie reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich ihr Vermögen. Also, den Text könnte auch, wenn es nicht ganz so gestelzt geschrieben wäre, heute jemand schreiben, oder? Wenn man so in die Bild-Zeitung schaut und von dem Reichen wieder mal was liest und von dem Boot, was gebaut wird. Gut, jetzt freuen wir uns alle, dass sie in irgendwelchen Häfen eingeschlossen sind. Zumindest die Abramowitsch dieser Welt. Und dann befließt uns so ein leichte Schadenfreude, oder? Ach, guck mal, jetzt geht es ihnen doch nicht ganz so gut. Jetzt können sie doch nicht mehr in ihre teuren Skihotels nach Davos oder sonst wohin fahren. Woher kommt das? Wieso ist das so? Dass uns es manchmal nervt, dass der andere was hat, obwohl wir es gar nicht brauchen. Jetzt sagst du, ich bin kein neidischer Mensch, also wenn andere viel Geld haben, das stört mich nicht. Ich beneide das nicht. Ich bin dann nicht neidisch. Das ist vielleicht ganz andere Sachen. Also bei euch Frauen mal so ein Hinweis, wie ist das mit den Haaren bei der anderen? Ich kenne keine Frau, die zufrieden mit ihren Haaren ist. Alle sagen immer, Mensch, warum hat die so Locken? Ich habe so glatte Haare. Und die mit den Locken sagen, warum hat die so schöne glatte Haare? Und bei den Männern? Ich sag's nicht. Ihr wisst, was ich sagen will. Oder? Irgendwer ist immer schöner. Irgendwer ist immer größer. Irgendwer ist immer reicher. Und dann kann das schon belasten. Und irgendwer ist immer gesünder. Und irgendwer ist immer beliebter. Und irgendwer ist immer schlauer. Irgendwem geht es besser beim Chef. Oder? Dass dieser Kollege oder diese Kollegin, eigentlich leistet die doch gar nichts, aber kommt damit durch. Seit Jahrzehnten. Und dann nervt uns das. Dann strengt uns das an. Oder wieso haben meine Kinder meinen Ehepartner lieber als mich? Ich war doch viel, viel fürsorglicher. Irgendwer hat immer was, was wir gern hätten. Asaf, und das finde ich erstaunlich, gibt es zu, dass es bei ihm so war. Er sagt, es ging ihm nicht gut. Obwohl er ein Typ war, und so sagt er es in Vers 3, für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Das heißt, er sagt, ich habe ein vorbildliches Leben geführt. Umsonst. Und den Gedankensprung, den kriege ich jetzt nicht mehr mit. Könnt ihr das nachvollziehen? Wie das zusammenpasst? Also, er sagt, die nerven mich, dass die das haben und dass es denen so gut geht. Und er sagt, wofür war ich denn dann immer anständig und habe alles richtig gemacht? Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also, wenn ich alles anständig und alles richtig mache, dann geht es den anderen nicht so gut, oder wie? Wäre die Konsequenz die logische. Versteht ihr das Denken von dem Asaf? Eigentlich ist das nicht zu verstehen, aber wir verstehen es nicht, weil wir uns nicht damit beschäftigen, weil es uns allen immer so geht. Wir machen Zusammenhänge, wir bilden Dinge zusammen, wir bauen die zusammen, die gar nicht zusammengehören. Es ist so diese Vorstellung, wenn ich alles richtig mache, wenn ich meine Hände in Unschuld waschen kann und sagen kann, guckt mal Leute, wenn Gott sagt, ich soll dies oder jenes tun oder dies oder jenes lassen, dann bin ich richtig. Dann wird es mir besser gehen als den anderen. Dann wird es mir gut gehen. Und bestimmt auch besser als den anderen. Und jetzt sagt er, das ist doch Quatsch. Es gibt ganze Kirchen, die so gefüllt werden. Ganze Kirchen, Da werden Bücher drüber geschrieben, dass du materiellen Segen hast, wenn du dieses oder jenes tust oder dieses oder jenes lässt. Es gibt Christen, die glauben so. Bei Asaf hat das nicht funktioniert. Zumindest mal nicht im Vergleich mit den anderen. Der Vergleich ist ja so eine Geschichte. Ne? Asaf hat es geplagt, den ganzen Tag, sagte er. Ich wurde geplagt von morgens bis abends. Es war wie eine Züchtigung. Also ne, mit diesen alten Worten, das sagt im Grunde genommen, der ist morgens aufgewacht und hatte das im Blick. Und Leute, das kenne ich auch. Oder? Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja. Da gibt es dieses Lied, du wachst auf und die Sorgen von gestern Abend oder das, was dir gestern schon schwer auf dem Magen lag, ist heute Morgen immer noch da. Du denkst, oh Mann. Meine Kinder sind schon wieder nachts nicht nach Hause gekommen. Ich bin mit Sorgen eingeschlafen und mit Sorgen aufgestanden. Es plagt mich, dass die anderen Eltern, wieso haben die so gut geratene Kinder? Wieso? Das nervt mich. Ich könnte denen eine reinhauen. So ein glückliches Paar, warum haben die so schöne Kinder? Sie sind erfolgreich und machen alles richtig. Warum geht es meinem Kollegen so gut? Der verdient doch das Gleiche wie ich. Wieso fährt der so ein dickes Auto? Wieso nimmt der nicht zu, obwohl der so viel isst? Beliebig verlängern. Und es quält uns. Und es quält uns und es quält uns und es ist da und es geht nicht mehr weg. Und dann führt es dazu, dass man sagt, Herr Mensch, guck doch mal, was ich getan habe. Und davor möchte ich warnen, dass jeder Christ, jeder, der sich mit Gott beschäftigt, glaubt, nur weil er mit Gott unterwegs ist, wird dann morgen alles gut. Und morgen sorgt Gott dafür, dass ich überhaupt keine Probleme mehr habe. Weil das führt dazu, so wie es hier selbst beim Asaf war, und nochmal, er schreibt darüber ein Lied, was sie dann im Tempel gesungen haben. Wie viel Demut gehört dazu? Von diesem Mann, von diesem Leiter, von diesem Führer, den anderen zu sagen, dass die Leute, also wir können das ja mal ausprobieren. Wir schreiben jetzt mal, ihr schreibt alle eure Not eures Herzens auf, das, was euch wirklich quält, was euer Schmerz ist, was euch, wo ihr merkt, naja, da bin ich auch mit Gott gar nicht gut unterwegs. Ja. Was ich, dein Hass, den du auf irgendjemanden hast, dein falscher Konsum im Internet, den Neid auf das Geld der anderen. Wir schreiben das auf und dann machen wir Lieder draus. Und dann singen wir darüber. Dann singen wir darüber, was der Marvin so alles falsch macht. Wäre auch cool, oder? Also ich finde das gut. Wenn wir meine weglassen, oder? Also wir können ja mal los, wer ist bereit dazu? Asaf war bereit dazu. Der hat ein Lied drüber gemacht und hat die Leute singen lassen, was für Fehler er gemacht hat. Ich frage mich, was ihn dahin gebracht hat. Was führte den dazu? Aber er war an dem Punkt, wo er am liebsten den Glauben hingeschmissen hätte. Wo er am liebsten gesagt hätte, ach weißt du was, lieber Gott, mit dir, das funktioniert doch eh nicht. Das bringt doch gar nichts. Guck doch, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich tue dies und tue jenes und den anderen geht's gut. Ich denke, dass das ein Phänomen ist, was viele trifft. Dass wir häufig an diesen Punkt kommen und uns fragen, was soll das überhaupt mit Gott? Und zwar immer dann, wenn wir es an den Vergleich mit anderen hängen. Immer dann, wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Wenn wir hergehen und sagen, guck mal, was habe ich oder wer bin ich und was hat Gott aus mir gemacht und was macht aus dem anderen. Und dann sind wir wieder bei diesem Phänomen, bei dieser ganz wichtigen Erklärung, die uns unbedingt klar sein muss. Diese Gedanken resultieren daraus, dass wir glauben, wir müssten für das sorgen, was wir haben. Oder du hättest für das gesorgt, was du hast. Es ist so wichtig zu verstehen, dass alles, was wir haben und alles, was wir in unsere Tasche stecken dürfen, kein Produkt unseres Werkes ist. Alles ist ein Geschenk. Alles ist einfach nur ein Geschenk. Ob du zwei Sätze gerade sagen kannst, heute Morgen, ist einfach nur ein Geschenk. Dass du aufwachst und mit deinen Augen Licht siehst, ist einfach nur ein Geschenk. Dass du nicht mitten in einer zerbombten Stadt aufwachst, ist einfach nur ein Geschenk. Dass du kein Lepra hast, dass du überhaupt gehen kannst, dass du vielleicht in der Lage bist, dich in einen Rollstuhl zu setzen und dich zu bewegen, ist einfach ein Geschenk. Alles ist geschenkt. Und nur dann, wenn ich das weiß, dann verstehe ich auch, dass der Vergleich nichts bringt. Weil wenn ich für mich selber sorge, dann nervt mich das, was der andere an mehr hat. Wenn ich aber weiß, dass Gott mich versorgt hat und mich immer versorgen wird, dann muss mich doch das, was der andere hat, nicht stören. Da dachte ich nach, sagt Asaf, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Mühsam, sowas zu denken. Mühsam neu zu denken und mühsam sich auszurichten. Bis, sagt er, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort, fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du die anderen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wer einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Mir gefällt die Formulierung, es stach in meinen Nieren. Manchmal tut es ja körperlich weh, wenn wir uns über die anderen erzürnen. Wenn uns das nervt, wie sie gerade so drauf sind. Und bei Asaf ist es genauso. Und das Einzige, was ihm hilft, ist, dass er zu Gott geht. Sein Ausweg war, ins Allerheiligste zu gehen, also sich Gott zu nähern. Jetzt könntest du sagen, okay, das ist mir ein bisschen zu einfach. Ist es auch. Es ist ziemlich banal, immer wieder diese gleiche Erklärung dafür zu bringen, was uns wirklich hilft. Aber letztlich, um auf neue Wege zu kommen, hilft mir nur die Gegenwart Gottes. Hilft mir nur, dass ich mich wirklich mit Gott beschäftige. Und mich frage, Herr, wo bist du? Ich denke, dazu brauchst du keinen Tempel mehr. Manchmal hilft gerade nicht die Gemeinde. Das soll jetzt kein Aufruf sein, samstags oder sonntags in die Kirche zu gehen. Eher nachrangig. Asaf hatte hier ein besonderes Vorrecht. Die Menschen damals konnten nicht ins Heiligtum gehen. Sie konnten Gott nicht so nahe sein, wie wir das heute können durch Jesus. Dadurch, dass Jesus unser Hohepriester ist und dass er für uns gestorben ist, können wir jederzeit in seine Nähe kommen. Und vielleicht wird es dadurch so inflationär, oder? So belanglos, so selbstverständlich. Aber letztlich so einzigartig und ohne Vergleich und letztlich das Einzige, was uns wirklich hilft. Das Einzige, was uns wirklich hilft, Neid zu überwinden. Was würden wir denn in Jesu Armen finden? Die Sorge darüber, dass andere mehr haben als wir, dass die Kinder besser geraten sind, dass der Job besser läuft, dass sie klüger geworden sind, dass sie schöner geworden sind. Asaf hat bei Gott die Ruhe für sein Herz gefunden. Asaf sagt, ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Asaf hat verstanden, dass Gott immer an unserer Seite ist und uns hält. Und die Hand, er sagt hier bewusst die rechte Hand, du hältst nicht meine Hand, sondern er sagt die rechte Hand und damit ist gemeint, dass die Hand, die handelt. Unser Denken bestimmt unser Handeln und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir anders handeln. Unsere rechte Hand wird sich anders benehmen. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Leute, natürlich leben wir in dieser Welt. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Verbotenes daran ist, an den Dingen hier im Leben Freude zu haben. Aber was wir oft vergessen ist, zu sehen, wie herrlich Gott ist. Wie schön es ist, mit ihm zusammen zu sein. Seine Gegenwart zu spüren und zu begreifen, dass es doch nichts Schöneres und Wahrhaftigeres und Echteres gibt. Nichts, was uns mehr Freude machen kann. Wer einmal geschmeckt hat, Jesu Gegenwart zu spüren, ihn leibhaftig in der Gegenwart zu haben und ein Freund zu sein, so wie wir es gerade gesungen haben, zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus mein Freund hat. Was willst du denn noch? Nichts kann das ersetzen. Und Asaf sagt es hier, du nimmst mich auf in deine Herrlichkeit. Und er sagt, wem habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Wenn er sagt, wen habe ich im Himmel? Dann will er damit sagen, wer erlöst mich? Wer ist mein Gott? Und wie schnell suchen wir uns Erlösung? In unserem Bankkonto, in irgendwelchen Ausbildungen, vielleicht auch bei irgendwelchen Ärzten. Wie schnell suchen wir Erlösung an den falschen Stellen? Wie sehr suchen wir irgendwas im Himmel außer Gott? Asaf sagt, ich habe nichts anderes, weder im Himmel noch hier auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Auf ewig. Gott hält uns fest und nichts ist wichtiger als diese Ewigkeit, die nicht irgendwann beginnt, sondern so wie bei Asaf in diesem Moment. Ich glaube, dass Asaf im Heiligtum gespürt hat, dass die Ewigkeit da ist in diesem Moment und für alle Zeit wirkt, in seinem Herzen, in seiner Hand, für jede Zeit. Du bist der Teil meiner Ewigkeit. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott, zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt. Nicht aufs Geld, nicht auf die Gesundheit, nicht auf Schönheit, nicht auf irgendwas Irdisches, sondern meine Zuversicht auf das, worauf ich schaue, wonach ich strebe. Das ist Jesus Christus. Und zu erzählen seine Taten. Er endet hier mit dem, was ich so beeindruckend finde. Dass er bereit ist, diesen Psalm zu schreiben. Dass er bereit ist, den anderen zu sagen, guckt mal, was für ein Narr ich war. Es geht nicht darum, dass wir uns erzählen, wie groß wir sind und wie toll wir sind und was wir alles leisten können und wie gut wir uns an alles halten und was für tolle Go-Lifeler wir sind oder was für tolle Christen wir sind oder was für tolle Menschen wir sind. Es geht darum zu erzählen, so wie Asaf, wie gut Gott ist und wie schön er ist und wie sehr unser Leben er verändert. Zu erzählen, alle deine Taten. Und zu den Taten von Jesus gehört, dass er mein dunkles Herz verändert und Licht hineinbringt. Und dass er das bei uns allen tut. Dass er was bei jedem von uns tut, jeden Tag neu, bei mir immer wieder und bei dir. Darum möchte ich jetzt bitten und bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, hab Dank für diesen demütigen Asaf. Hab Dank für diesen tollen Typen, der so viel konnte und dann so ehrlich war. Uns erzählt hat von seiner Not. Erzählt hat davon, dass er strauchelt und stolpert, so wie wir oft stolpern. Herr, schenk uns diese Demut, dass wir bereit sind, vor anderen zuzugeben, dass wir nicht die Tollen sind. Dass so manches schief läuft in unserem Leben, so wie beim Asaf. Dass wir manchmal glauben, es würde gar keinen Sinn machen, bei dir zu bleiben und mit dir unterwegs zu sein. Herr, hab Dank, dass du uns hältst, dass du uns immer wieder zu dir ziehst und du uns zeigst, dass wir bei dir alles finden können, was wir brauchen. Dass du das Schönste und das Beste und unser ganzer Reichtum bist. Herr, hab Dank, dass du die Menschen segnest. Herr, hab Dank, dass du Menschen Reichtum schenkst und wir bitten dich darum, dass jeder so viel Gutes tut, wie er nur kann. Aber schenk uns vor allem Dankbarkeit, Herr, für das, was du uns gibst. Dass du uns die Dankbarkeit schenkst für die Menschen, die wir haben. Dass wir zufrieden sind mit den Freunden, mit den Partnern. Herr, dass wir zufrieden sind mit unseren Kindern und zufrieden sind mit unseren Eltern. Herr, hab Dank, dass du uns das alles so gibst. Aber hab vor allem Dank für die Herrlichkeit deiner Ewigkeit, die du in unser Herz pflanzen willst. Dass wir wissen, deine Ewigkeit hat hier begonnen. Dass wir die Tage hier nicht mehr zählen müssen. Dass es nicht darauf ankommt, hier alt zu werden. Dass es nicht darauf ankommt, hier reich zu werden. Dass es nicht darauf ankommt, hier schön zu sein. Sondern dass wir begreifen, dass es darauf ankommt, dass wir bei dir sind. Und dass das für alle Zeit hält. Dass du uns das schenkst und dass es nie vorbeigeht. Dass dein Licht immer strahlt. Sei unser Licht, Herr, auf alle Ewigkeit. Amen.